Die heutige Folge ist außergewöhnlich und persönlich vermutlich für alle Mamas interessant. Ich beantworte wieder Fragen und zwar teile ich meine Geburtserlebnisse und meine Ängste im Mama-Sein.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets!
Ich habe am 31. März einen Post geschrieben bei Instagram, in dem ich geteilt habe, dass ich gerade an einer Erkenntnis dran bin und in einem Prozess, also eigentlich schon seit vielen Jahren, aber aktuell nochmal auf einer tieferen Ebene. Und zwar geht es darum, dass ich nochmal neu verstanden habe, dass es mir super leicht fällt, ganz private, persönliche Dinge zu teilen, in der Absicht, dass du etwas davon lernst, aber nicht einfach, um von mir zu erzählen und Raum einzunehmen. Immer in der Angst, egoistisch gesehen zu werden und eine Rampensau zu sein und jemand zu sein, der sich in den Vordergrund spielen will und sich wichtig nimmt. Und deshalb habe ich einen Post geschrieben und die Frage gestellt, wenn du was von mir wissen wollen würdest, was wäre das eigentlich? Weil ich gedacht habe, ich könnte ja mal üben, mich bei euch so zu zeigen, wie ich bin, aber ich wüsste gar nicht, womit. Das gibt mein Verstand nicht her. Deswegen habe ich in dem Post gefragt, was würdest du denn wissen wollen? Und da sind einige Fragen eingegangen, einige mehr so, dass es für mich leicht ist, mich dann hinter dem Coach zu verstecken, der in mir schlummert. Und einige, die sehr viel persönlicher sind. Und die Fragen, die ich heute beantworten möchte, ich habe schon zwei Folgen dazu aufgenommen, das ist jetzt die dritte. Die Fragen, die ich da heute beantworten werde, die sind tatsächlich sehr persönlich. Und es geht ums Mama-Sein. Die erste Frage kommt von Margoy 1404. Sehr persönlich und hat nichts mit Business zu tun. Wie hast du die Geburt deiner Kinder erlebt? Das finde ich eine total schöne und auch spannende Frage. Gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil im Mai haben beide meiner Kinder Geburtstag. Luke wird dieses Jahr 17 und Tilda wird dieses Jahr 13. Und beide Kinder waren Kaiserschnitte und ich habe auch von diesem Kaiserschnitt noch lange, lange, lange was gehabt. Das Erlebnis der Geburten war deshalb auch ziemlich unterschiedlich. Also bei Luke damals, das ist ja schon wirklich lange her, 17 Jahre, krass ist das echt lange her, ne? Da hatte ich eine ganz tolle Beleghebamme und damals haben wir noch in Hamburg-Eimsbüttel gewohnt. Und ich hatte irgendwie, es ging dann nachmittags abends los, wie das halt so ist, mit wehen. Und dann war ich die ganze Nacht lang wach und dann sind wir irgendwann morgens, glaube ich, nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren. Und er kam dann am Nachmittag erst zur Welt. Und als wir dann da waren, waren die Wehen erstmal weg und dann Badewanne und dann wurde ich an Wehentropf gelegt und so weiter und so fort. Sollten nochmal spazieren gehen, also so verschiedenste Dinge. Und zu dem Zeitpunkt damals ging es mir tatsächlich nicht so richtig gut, weil ich in der ersten Schwangerschaft und in der zweiten auch, also ich habe wahnsinnig viel Wasser eingelagert. Mein Körper ist offensichtlich nicht so gut mit Schwangersein, das kann ja nicht so gut. Ich habe 35 Kilo zugenommen, wo ich glaube nach einem Monat nach der Geburt war, glaube ich, oder so zwei Monate nach der Geburt war, glaube ich, fast alles schon wieder weg. Bis auf ein paar Kilo, also weil das war wirklich ganz krass viel Wasser. Bei Tilda habe ich sogar 37 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und musste dann immer ganz viel, also bei Luke war das so, ich musste dann die letzten drei Wochen immer in zum Frauenarzt und Herztöne messen und haben alle möglichen Sachen, Eiweiß und so weiter im Blut gegen Schwangerschaftsvergiftung und so immer getestet, waren aber okay, die Werte immer alle. Deswegen war das dann fein, aber dann kam halt die Geburt und ich hatte so viel Wasser eingelagert und irgendwann unter der Geburt, also dann ging es halt, ne, haben die irgendwann einen Wehentropf und dann ging es halt irgendwann los mit den Wehen und dann ging aber der Muttermund nicht auf und so weiter und so fort. Und dann war irgendwann PDA klar und da irgendwann wurden die Herztöne schlechter und dann musste ich halt, gab es halt einen Kaiserschnitt. Bei Luke war das so, damals war das aber ein normaler Kaiserschnitt. Also ich bin dann in den OP gekommen und hatte halt die PDA und war dann mit Matthias zusammen hinter so einer Plane, wie das halt so ist. Und dann haben die den, ich fand das ein bisschen unheimlich, wie die einen da irgendwie so festbinden an dieser Liege und dann das so, man, die reißen ja diese verschiedenen Schichten an dem Gewebe da auf. Ich hatte zwischenzeitlich echt Schiss da vor der Liege zu fallen und dann war irgendwann, haben die mich dann zugenäht und dann war Luke dann da und ich muss sagen, dass ich enttäuscht war, dass es keine natürliche Geburt war, aber ich habe das nicht, also ich habe nie das als Trauma empfunden. Es gibt ja viele Frauen, für die es eine traumatische Erfahrung ist, nicht eine natürliche Geburt zu haben. Das war es für mich nicht. Das Einzige, was ich für mich gemerkt habe, ist in den Wochen danach, dass das wie so eine biologische Irritation in mir immer wieder gab und ich mir das so erklärt habe, dass es evolutionär nicht vorgesehen ist, dass man ein Baby hat, aber nicht die Geburtserfahrung hat, weil wir früher ja einfach gestorben wären. Entweder ich wäre gestorben oder Luke wäre gestorben oder wir beide wären gestorben. Und das habe ich gemerkt, da gab es so eine Irritation, aber auch das ist dann irgendwann weggegangen. Und alles, was dann danach passierte mit Stillen und so weiter, das war alles super easy, das hat alles total gut funktioniert. Genau, das war die Geburt von Luke. Allerdings war ich extrem klammerig. Das ist ja, wie gesagt, schon 17 Jahre her. Ich war 27, kann das sein? Ungefähr, als Luke kam. Und war krass ängstlich und klammerig. Also ich habe 8 Wochen lang habe ich auf dem Rücken geschlafen, die ganze Nacht. Oder er hat auf meinem Bauch gelegen und da geschlafen. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt, was total absurd ist, weil ich, bevor ich schwanger war mit Luke, immer noch so unruhig geschlafen habe, dass ich auch in der Zeit, in der ich mit Matthias schon zusammen bin, mal so aufgewacht bin, dass ich mit dem Kopf am Bettende lag. Also absurd, was die Mama-Hormone dann da mit einem machen. Und hat nicht den Raum verlassen wollen, niemand durfte ihn babysitten und so. Das hat echt eine Weile gedauert. Also ich, manches Mal denke ich, ach, es wäre schon auch schön gewesen, bewusster gewesen zu sein beim ersten Kind. Vielleicht hätte ich ihm einige Konditionierungen ersparen können, aber gemessen im Ergebnis wollten wir alle gemeinsam diese Erfahrung machen. Und dann 4 Jahre später war ich wieder schwanger mit Tilda. Ich hatte mich dann anders in der Schwangerschaft vorbereitet. Ich hatte so ein Hypnobirthing, so hieß das, glaube ich, weiß gerade nicht ganz genau, Kurs gemacht in so einer 1:1 Begleitung in der Absicht, eine natürliche Geburt zu haben und durch den Geburtsprozess besser durchzukommen und mit den Schmerzen besser umgehen zu können und ganz viel gelesen, dass eben auch eine natürliche Geburt nach dem Kaiserschnitt geht und so. Und dann ging das halt los und der Verlauf, aber muss man sagen, tatsächlich relativ ähnlich. Genau, wir hatten wieder eine Beleghebamme und ich war dann im Krankenhaus und dann ging das so langsam und langsam weiter. Und dann war der Mutterhund eigentlich relativ weit auf, aber Tilda ist damals nicht ins Becken gerutscht und so. Ich hatte 37 Kilo zugenommen, also ich war wirklich wieder auch nicht so wahnsinnig fit und beweglich. Mir ging es emotional besser, weil ich bei Luke damals noch dachte, oh Gott, ich werde das Gewicht nie wieder los, ich kann mich gar nicht bewegen. Ich werde eine schlechte Mutter sein, ich kann ihn ja gar nicht versorgen, nicht wissend, dass das halt sofort danach besser wird. Das war bei Tilda mit der Erfahrung, die ich schon von Luke hatte, natürlich total anders. Da saß ich eine Woche vor Geburt noch auf dem Spielplatz mit 20 kleinen Kindern und habe Kindergeburtstag gefeiert. Ja, haben wir gerade neulich Fotos wieder gesehen. Das dicke, dicke, süße Walross, das sich nicht bewegen kann. Ja, ist schon intens, wenn man 37 Kilo zunimmt. Muss ich euch irgendwann mal ein Foto auf Instagram posten. Sehr witzig. Auf jeden Fall war ich hatte dann die Absicht, irgendwie da durchzuatmen und irgendwie idealerweise eine schöne, natürliche Wassergeburt zu haben. Und das war aber irgendwann mittendrin. Also ging dann irgendwann, wir sind da, glaube ich, vormittags, mittags irgendwann ins Krankenhaus und mussten auch da nochmal spazieren gehen und rumlaufen und so weiter und so fort. Und dann ging das aber irgendwann alles gar nicht mehr weiter. Und dann sind die Herztöne abgefallen und dann ging das halt ganz schnell. Dann musste ich einen Notkaiserschnitt haben, dieses Mal sogar. Das heißt, die haben mich dann da in OP und sofort ausgeschaltet, also mit Betäubung oder Narkose besser gesagt. Und das war tatsächlich, glaube ich, für Matthias eine fast herausforderndere Situation, weil der ja nur durch diese ganze Angst mit der OP durch musste. Ich war ja quasi nicht anwesend. Muss aber sagen, dass ich auch da, ich wollte das natürlich nicht und war auch irgendwie aufgeregt, aber dann ist es ja unter der Geburt, unter diesen ganzen krassen Geburtshormonen und dann noch die Narkose dazu und so, ich war halt einfach voll auf natürlichen und synthetischen Drogen, im Gegensatz zu Matthias. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und dann war die kleine Tildermaus da, die gar nicht so klein war. Die ist nämlich mit 4700 Gramm zur Welt gekommen. Ein kleines Buddha-Baby. Und auch da muss ich sagen, also ich habe zwar mit den Kaiserschnittnarben und dem, ich habe da lange, lange, viele, viele Jahre noch was von gehabt und meine Narbe ist immer mal irgendwie schwierig. Aber ich habe auch da kein Geburtstrauma oder so gehabt. Ich war einfach glücklich, dass wir beide gesund waren und das war mit dem Stillen klappte wieder und ich hatte zwar Schwierigkeiten mit der Narbe und mit dem Aufstehen und so weiter, weil das halt irgendwie auch eine sehr schiefe, große Narbe dann war durch den Notkaiserschnitt und das große Kind. Aber genau, war für mich total gut. Das waren meine Geburtserlebnisse. Und das ist tatsächlich jetzt genau so eine Situation, wo ich denke, wen interessiert das wohl? Das interessiert doch keinen hier im Podcast, wo ich normalerweise zu ganz anderen Themen spreche. Und da geht's jetzt einfach nur um das Teilen von der Geschichte. Das merke ich schon. Ist ein bisschen herausfordernd. Aber ich lasse das mal so und bin gespannt, wie das für euch ist, dass ich sowas teile. Zweite Frage. Isa, 28.11.2023. Ich bin tief berührt von deiner Erkenntnis und deinem Mut, diese zu teilen. Meine Frage ist, ob du Ansprüche an dich als Mama hast und ob du immer mit dir im Reinen bist in deinem Sein als Mama. Ich habe sehr hohe Ansprüche, würde ich sagen, an mich als Mama auch schon immer gehabt und bin sehr dankbar darüber, dass die milde und der liebevolle Blick auf meine Fähigkeit als Mama sich immer mehr verändert hat und immer stärker geworden ist. Und meine Perspektive aufs Elternsein, die, ich würde sagen, verhältnismäßig progressiv, radikal könnte man schon fast sagen, ist, so einfach sehr unterstützt, dass es mir leichter fällt, an bestimmten Ansprüchen loszulassen. Also etwas, woran ich einen super hohen Anspruch immer hatte und wo ich es richtig verkackt habe mit meinen Kindern, ist an das Essen. Also bei Luke war das so, dass der 2 Jahre lang keinen Zucker gegessen hat und alles immer super öko-bio selbst gekocht. Und der mir direkt, ich erinnere das noch gut, beim ersten Babybrei selbst gekocht mit viel Liebe aus Möhren, das gleich quasi um die Ohren geschlackert hat, um die Nase gehauen? Wie sagt man das denn? Um die Ohren gehauen hat? So, oder? Also gibt's auch ein sehr süßes Bild, wo er so nach dem ersten Löffel krass das Gesicht verzieht. Mein Anspruch aber weiterhin an ihn und auch an Tilda dann irgendwann war, dass die halt sich gesund ernähren müssen und besonders gut und wertvoll und dann ich mit meinen ganzen Breien und Ayurveda und bla bla bla, aber sehr damals noch sehr, sehr, sehr moral geschwängert. Also ich konnte keine Alternative sehen und ich konnte auch nicht sehen den Ausweg aus, dass die müssen doch gesund essen und zwar so, wie ich das will und wie kriege ich das Essen in die Reihen und dann gab es immer Bedingungen und Konsequenzen und Grenzen und eigentlich Zwang und das war wirklich nicht, also ich finde das, ich glaube, es passiert bei den meisten so, aber ich finde das aus der heutigen Perspektive total furchtbar, wie ich das damals gemacht habe und auch beide Kinder, würde ich sagen, kein besonders gutes Verhältnis zu Essen haben heute, was ich mir anlaste und milde mit mir bin und auch mit denen in Austausch darüber bin, die mittlerweile alles essen dürfen. Und auch da bin ich total raus. Aber ich dann eine ganze Weile auf der anderen Seite vom Pferd gefallen bin mit, gut, dann esst doch, was ihr wollt. Und genau, bei Luke sich das seit einigen Jahren komplett selbst reguliert. Also dem ist irgendwie bewusstes, gesundes Essen auch wichtig und fängt halt an, da sich anders mit zu beschäftigen und auch anders zu ernähren. Und bei Tilda fängt das, glaube ich, langsam an, aber die isst eigentlich am liebsten den ganzen Tag Nudeln. Obwohl bei Nudeln auch am liebsten eigentlich sowas wie Pizza und Chips und Gummibärchen und Esspapier und ja, irgendwie so. Und das ist was, wo ich lange, wirklich viele lange Jahre mit gehadert habe und da zu einem großen Teil, würde ich sagen, heute rausgewachsen bin und immer wieder rein investiere, eine gemeinsame, natürliche Essenskultur zu etablieren, ohne dass die irgendetwas essen müssen. Aber das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, immer mal wieder auch noch so in Schieflage. Ja, weil ich mich halt auch selbst, ich sag mal, würde ich sagen, speziell ernähre. Ich esse ja hauptsächlich Gemüse und, keine Ahnung, vollwertige Getreide und Hülsenfrüchte und frisch gekochtes Zeug. Und das sind jetzt nicht so die Klassiker für die Kinder. Lange Jahre oder immer wieder ging das auch, als die Kinder noch gerne so Reis und Kartoffeln und Nudeln easy gegessen haben. Da ging das ganz gut, weil dann gab es halt immer irgendeine von diesen Beilagen, die die mögen. Und ich habe dann halt ganz viel Gemüse und ein bisschen was von der Beilage gegessen. Matthias hat beides gegessen und die Kinder fast nur die Beilage. Oder dann halt frisch aufgeschnibbeltes Rohkost oder so, das geht schon auch mal. Aber mittlerweile konzentriere ich mich einfach auf mein Essen und lasse die anderen machen, was sie wollen und mache denen auch das, was sie wollen und versuche da eine Synthese zu finden. Aber das ist ja nicht das einzige Thema, weil mein Anspruch ans Mama-Sein ist, dass ich vor allen Dingen meinen Kindern mitgebe, sie sind gut so, wie sie sind. Dass ich ihnen mitgebe, jeder von uns hat Ängste. Und zwar haben wir alle die gleichen Ängste. Keiner denkt von sich, ich hab's geschnallt. Sondern wir denken immer alle, ich habe keine Ahnung und die anderen sind alle viel besser und toller. Und mein Anspruch ist, denen mitzugeben, dass Streiten wichtig ist. Nicht im Sinne von Streit, sondern im Sinne von Konflikte zu haben und dann Konflikte zu lösen und wieder zueinander zu finden. Also es macht keinen Sinn. Also ich bin zum Beispiel kein Freund von Harmonie, weil Harmonie bedeutet, es ist eigentlich irgendetwas, was da ist. Und das ist aber nicht ausgesprochen, aber alle tun so, als wär's so nicht. Genauso wie Höflichkeit hatten wir neulich auch irgendwie in der Ausbildung ein cooles Gespräch drüber. Höflichkeit ist genau das gleiche Problem. Höflich müssen wir sein, wenn wir einer Regel befolgen, einer Etikette folgen, anstelle von in Integrität und im Füreinander und Miteinander uns im Menschsein zu begegnen. Genau, und mir ist es halt wichtig, dass wir einfach eine echte, tiefe, offene Verbindung haben. Ich zeig mich selbst verletzlich, ich zeig mich mit meinen Ängsten. Wir streiten manchmal, dann entschuldige ich mich bei denen. Matthias und ich streiten vor denen und dann erkläre ich denen das oder erzähle denen, was in mir vorgeht oder sag denen, dass das mit denen nichts zu tun hat. Und meine Absicht ist, dass die einfach ganz frei ihr Leben wählen und gestalten können, also sie da drin zu unterstützen, was in ihnen steckt, ohne dass sie das jetzt wissen müssen schon. Luke mit 17 ist natürlich schon so ein bisschen so eine Perspektive, der hat ja letztes Jahr mit der Schule aufgehört, macht jetzt ein FSJ, dass so die Frage ist, wie soll es weitergehen und er selbst sich Druck macht, das schon wissen zu müssen und so. Und ich damit bin so, nee, Matthias ist 43 und ist jetzt nochmal wieder neu auf der Suche, was er eigentlich machen möchte mit seinem Leben. Ich kenne so viele, die allermeisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wissen nicht wirklich genau, was sie machen wollen. Das musst du mit 17 nicht wissen. Das Einzige, was du brauchst, ist den Mut und die Bereitschaft, das auszufinden. Probierst du Sachen aus und freust dich, wenn du rausfindest, dass die es nicht sind. Das ist total fein. Du musst es nicht wissen. Und du kannst dich jederzeit wieder umentscheiden. Oder auch als sie in der Schule waren, immer wieder denen zu verstehen zu geben, ich stehe nicht hinter dem Schulsystem. Wir haben gewählt, in Deutschland zu leben, deswegen haben wir auch gewählt, uns an die Regeln und die Bedingungen in Deutschland zu halten, die da sind. Es gibt Schulpflicht und ich stehe nicht hinter dem Schulsystem. Das heißt, wenn die Lehrer irgendwelche Sachen machen oder tun oder sagen, hinter denen ich nicht stehe, dann habe ich denen das auch gesagt. Oder auch gesagt, mir ist es nicht wichtig, welche Noten du hast. Und wenn dir das wichtig ist, dann unterstütze ich dich super, super gerne. Und das war bisher die ganze Schulzeit mit beiden Kindern super unkompliziert. Denen wurde das dann selber wichtig, in bestimmten Fächern vor allem, in einigen weniger. Manchmal gab es Herausforderungen mit einigen Lehrern, mehr bei Tilda als bei Luke, manchmal aber auch nicht. Und wir einfach immer darauf achten, dass wir hinter den Kindern stehen und nicht uns auf die Seite von dem Schulsystem schlagen. Manchmal, es gab jetzt keine Ahnung, auch mal bei Tilda sowas wie, dann haben die Lehrer irgendwas gesagt, wo wir dann auch zu Tilda sagen mussten, so, okay, wir wissen, dass Lehrer sind auch nur Menschen und es gibt halt bestimmte Bedingungen im Schulsystem und so, wenn du so und so mit den Lehrern bist oder dich so und so im Unterricht verhältst, das kannst du machen und es wird wahrscheinlich XYZ Konsequenzen haben. So. Oder auch, wenn Tilda dann irgendwie Drama gemacht hat und dann nicht zur Schule wollte, wegen zu spät, das habe ich gleich zu einem anderen Zeitpunkt auch schon mal erzählt, dann habe ich auch gesagt, so, nee, du gehst da jetzt noch hin. Also du kannst auch nicht hingehen, wenn du willst, aber dann würde ich das nicht entschuldigen, sondern ich würde jetzt deiner Lehrerin eine E-Mail schreiben und Bescheid sagen, dass du nicht kommst, aber nicht entschuldigt bist. Weil die müssen wissen, dass dir nichts passiert ist auf dem Schulweg, aber ich entschuldige das nicht. Also wir lassen sozusagen nicht alles durchgehen oder ich lasse dir nicht alles durchgehen, sondern es geht mir darum,
dass wir ein wertschätzendes, liebevolles, achtsames Miteinander haben, auch wenn die untereinander manchmal so sind, dass ich denke so, nee, das geht nicht, also Tilla und Luke, dann gehe ich da auch rein, ansonsten lasse ich die das klären, wenn die in Konflikten sind und begleite eher, wie kann man Konflikte führen und vorleben. Deswegen bin ich oft mit mir im Reinen als Mama, aber es gibt immer wieder diese Punkte, das hatte ich in der ersten Folge zu diesen Fragen aus dem Instagram-Post, glaube ich, auch geteilt. Das, was mir am schwersten fällt, ist, rauszuwachsen, aus meinem System zur Verfügung stehen zu müssen. Also ich komme daher, dass ich glaube, das ist für die Kinder und für alle anderen besser, wenn ich zur Verfügung stehe, also wenn ich für die da bin, wenn die gerade mich wollen oder brauchen, ich sag mal wollen, Mama, kannst du mal dies, Mama, kannst du das, wollen wir was spielen, ich möchte oder dies, kannst du was zu essen machen, kannst du mich da hinfahren, kannst du dies, kannst du das? Und ist immer bei mir eigentlich ein Ja war oder auch ein Ja tendenziell immer als erstes ist, auch wenn es unüberprüft eigentlich gerade mit mir im Inneren nicht in Alignment ist. Und da merke ich immer wieder, wenn ich mich dafür entscheide, ein Nein zu sagen, was ein Ja für mich ist und eine Grenze setze, weil das die stimmige, richtige Grenze ist, dass das für mich herausfordernd ist, dass es für mich herausfordernd ist und da fühle ich mich manchmal nicht im Reinen mit mir, also da gehen die Gefühle in eine andere Richtung, wissend, dass das genau die richtige Entscheidung ist, dass ich möchte den mehr vorleben, es ist wichtig, dass man auf sich selbst achtet, als es ist wichtig, dass man für andere über seine Grenzen geht, auch wenn das für mich schwierig ist. Ich fahre ja zum Beispiel regelmäßig nach Lüneburg und bin dann da über Nacht in unserem Bürohäuschen da und jedes Mal habe ich das Gefühl so, oh Gott, kann ich jetzt schon wieder weg? Oder wir fliegen jetzt, also zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, sind wir, glaube ich, weg oder waren schon weg und sind wieder da. Fahren Matthias und ich 10 Tage auf ein Mastermind-Retreat in die Karibik, fliegen wir. Und das ist ein bisschen Herausforderung gewesen jetzt mit der Betreuungssituation, weil die ja eigentlich schon zu alt sind, um Babysitter zu haben, aber irgendwie auch Tilda noch und Luke für so eine lange Zeit auch noch zu klein sind, um ganz alleine zu sein. Und deswegen gab es dann die Frage, oh, da bellt der Hund, finden wir eine Synthese? Und jetzt haben wir eine Synthese gefunden, aber ich merke, das ist für mich zum Beispiel ein Stretch. Da bin ich nicht mit mir im Reinen. Also ich bin im Reinen insofern, als dass ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, super, das so zu machen. Aber es fühlt sich nicht immer so an. Also ich fühle den inneren Stretch, dass die Konditionierung in mir das eigentlich anders möchte. Ich kann auch nicht wegfahren so lange. Ich kann auch nicht Tilda zumuten, dass sie dann ein paar Tage bei einer Freundin übernachten muss. Ich kann doch nicht die hier lassen mit der Oma, wenn die da gar keine Lust drauf. Also so solche Sachen. Wissend, dass das nur die Geschichte ist. Aber da bin ich dann im Reinen mit mir und auch in der Konditionierung eben auch nicht. Aber es ist eine der herausforderndsten Aufgaben im Leben überhaupt, finde ich. Insbesondere, weil ich finde, und das sage ich immer allen Frauen, die schwanger sind oder neuen jungen Müttern, Mama sein, und ich glaube, es ist bei Papa sein auch so, aber es ist bei Mama sein noch schwieriger, weil die aus uns herauskommen, ist ein kontinuierlicher, von dem Zeitpunkt der Geburt, ist es ein kontinuierlicher, super schmerzhafter Abnabelungs- und Loslassprozess. Jedes Mal wieder, auch mit Luke, der schon 17 ist, den mit seiner Diabetes alleine wegfahren zu lassen, 5 Tage mit seinen Leuten von dem FSJ oder keine Ahnung, in Hamburg nachts auf der Reeperbahn sein zu lassen. Solche Sachen, das ist einfach für mich immer wieder, das ist immer wieder Vertrauen, immer wieder loslassen, immer wieder mit dem im Austausch sein. Also Mama sein ist ein kontinuierlicher, schmerzhafter Loslassprozess, der aber in gleichzeitig ein intensives Training für Hingabe ist, für mich Hingabe ans Leben, Hingabe an die Kinder und auch ein großes Schulen und Trainieren in Vertrauen, wenn man das so lebt. Genau. Ich werde auf jeden Fall, ich habe es schon ein paar Mal angekündigt, dieses Jahr noch einen Kurs anbieten für Elternsein. Also so mit euch teilen, wie ich Elternsein lebe. Da würden wir dann im Detail noch mehr machen. Aber das sind erstmal die beiden Fragen für heute zum Thema Mama sein. Es gibt News. Ich hatte das ja schon angekündigt und zwar gibt es eine neue kostenlose Masterclass. Und die geht ganz bald los, nämlich am 24. Mai. Es gibt 2 Sessions, ungefähr 2 Stunden. Und die Masterclass geht darum, dass ich dich tiefer mit reinholen möchte,
dass dir die Illusion, in der wir alle leben, bewusst wird, so dass du über das, was du glaubst, wie es ist, was es aber nicht ist, hinauswachsen kannst, um das zu sehen, was tatsächlich ist. Das klingt abstrakt, aber es geht ganz konkret darum, dass du kennst den Spruch, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Dass du lernst, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist, weil du erst von der Perspektive, von dem Ort aus, das verändern, erschaffen, verwirklichen leben kannst, wonach du dich eigentlich sehnst. Wir sehnen uns alle danach, keine Ahnung, andere Erfahrungen zu machen. Wir wollen den besseren Partner, die Partnerin, wir sehnen uns nach mehr Liebe, nach mehr Nähe, nach mehr Geld, nach mehr Gesundheit, nach was auch immer. Aber wir sehnen uns ja nicht wirklich danach, sondern nach dem Gefühl, was wir glauben haben zu werden, wenn wir dieses Ziel erreichen. Wir erklimmen den falschen Berg und meine Absicht ist, tief, tief, tief dich mitzunehmen in einen Bewusstseins-Evolutions-Booster innerhalb dieser Masterclass. Die Masterclass heißt Delusion. Desillusionierung. Alive beyond unconscious self-limiting. Es geht darum, das, wie wir uns selbst unbewusst begrenzen, hinter uns zu lassen. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes oder du kannst uns auf Instagram in den DMs einfach eine Nachricht schicken und sagen, hier, ich wäre gerne bei Delusion dabei und schicken wir dir den Link. Für alle, die nicht live dabei sein können, es gibt Replays. Und es wird groß. Und diese kostenfreie Masterclass, in der ich dich wirklich tiefer mitnehme, als ich das normalerweise tue oder bisher getan habe, diese Masterclass wird der Startschuss sein für das, was ich die neue Ära oder das nächste Level der neuen Ära nenne. Es wird nämlich einen neuen Kurs geben. Und es wird nicht nur einen neuen Kurs geben, sondern es wird die Möglichkeit geben, mit mir zusammen über ein Jahr lang tief einzutauchen in allen Bereichen des Lebens, in vor allen Dingen allen Beziehungsebenen über die Into-Being-Philosophie. Es wird verschiedenste Kurse geben, mit einem starten wir direkt. Und es wird die Möglichkeit geben, über diesen Kurs hinaus noch bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Kursen und Formaten mit mir zusammen zu arbeiten. Der erste Kurs, den es geben wird, ich teaser mal nur ganz grob an, geht es um Confidence. Mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht, sage ich dir. Erstmal würde ich mich freuen, wenn du bei Delusion dabei bist. Link anmelden, Link kostenfrei in den Shownotes. Replays gibt's. Sei dabei, das wird groß. That's all for today. Ich nehme mal an alle Mamas hier. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Ich bin gespannt, wie das für dich ist, weil ich teile ja einfach nur interesting experience. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Pass auf dich auf, deine Dana.